Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schaubefehl. Wir haben es versucht und geschafft. Wir sind zurück in unserem 2-Wochen-Rhythmus tatsächlich, trotz Matzes Abwesenheit derzeit. Und erstmal natürlich ein herzliches Hallo an dich.
Hallo auch an die Zuhörer und an dich, André. Ja, ich glaube, ich muss immer wegbleiben, damit wir vernünftig aufnehmen können.
Ja, es liegt ja daran, dass du sonst nichts zu tun hast gerade. Das kommt uns jetzt zugute.
Ich hatte jetzt tatsächlich ein Wochenende hier. Und ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe, glaube ich, innerhalb dieser Zeit, ich weiß nicht, wie viele Stunden gezockt, habe 3 Filme geschaut und bin sogar noch rausgegangen und habe draußen gelesen, weil das Wetter gut war und ich ja direkt an einem Kurpark wohne.
Du warst draußen?
Ich habe gelesen.
So sowas. Krankes Schwein.
Diese ganz verrückten Dinge, die man sonst nie tut.
Haben wir hier einen Bücherpodcast oder was ist los?
Das literarische Duett.
Zum Glück nicht. Ja, nee, hier in Hamburg war alles kacke und ich bin auch krank die Woche. Also falls ich ab und zu mal rumhuste, dann tut mir das jetzt schon sehr leid oder mich rumräusper, aber trotzdem wollte ich die Aufnahme hier nicht droppen. Ich bin ja nicht tot, ne? Ich kann noch gucken, Filme gucken kann ich und eine Stunde sitzen geht auch.
Aber kannst du sie auch verstehen? Das ist ja immer so ein Unterschied, ob man etwas guckt oder ob man etwas auch vernünftig rezipiert.
Also als ich meinen Film geguckt habe am Montag, hatte ich Fieber. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, man nimmt den nicht anders wahr, wenn man kein Fieber hat.
Okay.
Das schon mal so als kleiner Teaser vorweg.
Und wie war das mit den David Lynch-Filmen so?
Nee, die Filme habe ich ja nicht. Also ich mache ja gerade einen Lynch-Aton. Also ich gucke gerade alles von David Lynch, weil ich da bis auf Wild at Heart eben, den hast du mir ja immer hier im Podcast schon gegeben, kannte ich eben noch nichts von Lynch. Ich habe das immer ein bisschen umschifft aufgrund der ja großen Worte, die ihm vorweggehen und auch tatsächlich Warnungen tatsächlich ja oft, so von wegen, das ist so unzugänglich und überhaupt. Und ich habe jetzt einfach gesagt, nee, Schluss jetzt, der hat ja nicht umsonst auch den Ruf und bei vielen auch einen sehr positiven. Habe ich mir gedacht, nee, ich muss da jetzt mal durch und habe jetzt eben angefangen mit Eraserhead quasi von früher bis jetzt seine ganze Filmo- und Seriografie durchzugehen. Und bei Filmen habe ich das letztes Jahr Lost Highway geguckt.
Ach,
da fehlen mir jetzt also noch 4 fehlen mir noch. Ich hatte den Twin Peaks-Film ausgelassen, eben weil ich die Serie noch nicht kannte. Mhm. Und die gucke ich jetzt gerade, da nutze ich jetzt gerade meine Krankenbettruhe, um Twin Peaks nachzuholen. Bin jetzt schon in 2 Tagen in Staffel 2 Mitte gelandet. Und dann, wenn der durch ist, dann kann ich den Twin Peaks Film nämlich noch gucken. Und dann fehlen jetzt noch Mulholland Drive.
Oh, nice.
Bitte?
Nice.
Mulholland Drive, wie heißt der andere? Straight Story mit dem Traktor.
Oh, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, den irgendwann mal zu gucken. Also und, so gleich null.
Und Inland Empire, seinen letzten Film. Also seitdem hat er keinen Film mehr gedreht, der letzte. Und der muss ja auch völlig durch sein. Da sagen ja viele, das ist so, dass der Magnum Opus der Craziness, die in ihm steckt. Deswegen, also 3 Filme habe ich noch vor mir und jetzt eben die Serie plus den Twin Peaks Prequel-Film. Ja, ich muss bisher sagen, es ist alles gar nicht so schlimm. Also klar, es ist alles verkopft und verrückt und macht nicht immer alles auf den ersten, doch auf den zweiten und dritten Blick Sinn. Man darf das natürlich einfach nicht rational angehen, ne? Das ist halt eher so ein Gespür und Gefühl, das er da vermittelt mit seinen Werken. Aber wie gesagt, trotzdem, die Filme haben schon irgendwie eine Story. Ich hatte das alles immer noch viel abstruser und abstrakter im Kopf mir vorgestellt, dass es noch viel künstlerischer ist. Aber es hat ja schon, seine Filme haben ja schon was zu erzählen. Nur eben nicht auf die Art und Weise, wie man es eben aus Hollywood, sag ich mal, sonst kennt. Das ist eigentlich alles.
Ich sag's mal so, mit 16 habe ich Lost Highway nicht verstanden.
Du, ich habe auch nach dem Gucken erstmal, das habe ich bei allen seinen Filmen jetzt gemacht, erstmal 3, 4 Analysen geguckt und dann, ja, aber so wie ich es mir zusammengereimt habe, hat es dann auch so gepasst. So sind die großen Meinungen über die Filme eigentlich auch alle, dass man vor allem eben, man darf sie ja nicht zerdenken. Ne? Das ist ein bisschen das Ding. Also die haben schon, man kann schon ein bisschen sowas miterahnen, aber das hat auch Lynch im Interview mal gesagt, er möchte gar nicht, dass die Leute seine Filme zu sehr zerdenken, hinterfragen, auseinandernehmen, dafür sind die nicht gemacht. Die sind gemacht, um sie zu erleben und ja, das eben einfach mitzunehmen, dieses Gefühl, was die vermitteln. Und deswegen, so mehr man sich mit denen beschäftigt, versucht die zu zerlegen, umso schlechter wird's, also umso mehr, weniger macht das Spaß. Weil seine Mysterien da schon irgendwie so funktionieren, wie sie sollen.
Ja, stimmt ja. Wohl.
Deswegen, also alles gar nicht so heiß, wie es gegessen ist, wie man so schön sagt. Im Gegensatz halt einfach gute Filme. Das, was er macht, ist halt, das ist auf einem sehr hohen Niveau.
Ich glaube, du hast gerade den Chris gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das Sprichwort so geht.
Habe ich den Chris gemacht? Was habe ich denn gesagt?
Wird nicht so heiß gegessen, wie es ist, oder irgendwie sowas?
Nein, ich habe gesagt, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das heißt man, das sagt man doch
so. So sagt man das, aber das mit dem Kochen hast du, glaube ich, rausgerissen. Naja, never mind. Achso.
Ich bin krank.
Du darfst das.
Ich darf das. Also, jedenfalls, ja, das ist so eine Beschäftigung die Woche. Twin Peaks gucken und ich bin bisher sehr begeistert. Mal gucken.
Ganz wichtige Frage. Mit oder ohne Lock Lady Intros?
Was meinst du mit Lock Lady Intro?
Okay, dann nicht. Ich weiß gar nicht, wann das war, ob es auch in der TV-Ausstrahlung war. Zumindest auf der DVD, die ich damals hatte, die ich mir vom Freund ausgeliehen habe. Da konnte man jede Folge mit einem Intro der Lock Lady angucken. Die dann irgendeine crazy Shit noch erzählt hatte. Und da kommt auch einer meiner Lieblingssätze her. Die Eulen sind nicht, was sie scheinen.
Ja, ja, genau. Also das sagt sie auch in der Serie, ja. Gibt's hier nicht. Ich guck die über Sky Go. Okay. Beziehungsweise Sky Ticket, weil das haben wir uns eben gerade geholt gehabt für Game of Thrones. Für letzte Staffel jetzt. Und da ich gesehen habe, wenn da ist eh gesagt, das haben wir schon mal, habe ich mal durchgescrollt, was es da so gibt und habe da eben Twin Peaks entdeckt und dachte mir, dann nehme ich das noch jetzt wieder mit, bevor ich den direkt wieder kündige.
Ja, verständlich.
Ja, deswegen Shoutout an Sky, ihr seid scheiße, aber hey, ihr habt immer Twin Peaks. Naja. Jedenfalls, genug von Lynch, genug von Palava. Kommen wir zu unseren heutigen Filmen. Und du beginnst einfach mal, würde ich sagen. Ne?
Ja, ich habe von dir bekommen American History X mit dem Hinweis darauf, dass der Film auch immer noch erschreckend aktuell ist, obwohl der aus dem Jahr 1999 kommt, also 20 Jahre alt ist inzwischen. Und ich würde jetzt erstmal die Inhaltsangabe vorlesen. Ich habe mir die jetzt bei Amazon rausgesucht, aber die ist eigentlich ganz passend. Er ist sein Bruder und sein Opfer. Der 16-jährige Hitler-Fan Danny muss eine Schulaufgabe über seinen Bruder Derek schreiben. 3 Jahre zuvor hatte der Skinhead Derek 3 Schwarze getötet, die sein Auto stehlen wollten, und er war zu einer Art Ikone der White-Power-Bewegung aufgestiegen. Was jedoch keiner weiß, im Knast hat Derek der Gewalt abgeschworen. Jetzt ist er wieder auf freiem Fuß und für ihn beginnt ein verzweifelter Kampf um die Seele seines Bruders. Das mal grob, den Film gibt es auf diversen, gibt es auf DVD oder Blu-ray zu kaufen. Es gab eine limitierte Steelbook-Auflage, aber wenn ich das richtig sehe, ist die vergriffen. Aber es gibt ja auch.
Die ist ausverkauft, ja.
Es gibt ja auch einen ganz normalen MRAs, also es ist kein Problem. Allerdings, wenn man sich den nur einmal kurz angucken möchte, es gibt den nicht auf den normalen gängigen Plattformen zu leihen, wenn ich das richtig gesehen hatte. Weder bei Amazon und halt bei Netflix wird auch nicht gestreamt, deswegen habe ich das über das PlayStation Network gemacht, über meine PS4. Habe da das erste Mal, glaube ich, mir einen Film ausgeliehen.
Ja, habe ich auch vorher nie gemacht, aber ja, das war ja auch mein Hinweis in der letzten Folge an dich, dass du da gucken musst. Den gibt es halt nur im PSN, ja, tatsächlich Amazon verleiht den nicht online.
Nee. Spannend. Meine Erwartungen an den Film waren, dass ich es hier mit einem ziemlich harten Nazi-Drama zu bekommen werde. Ich wusste allerdings nicht, in welche Richtung das gehen wird. Ob die Figur von Edward Norton, mein absolutes Forte, dass ich mir Rollennamen einfach nicht merken kann, Derek Vinyard, ob der irgendwie seziert wird oder in welche Richtung das alles geht. Und das Einzige, was ich wusste, ist, ich glaube, das kennen auch alle, die sich ein bisschen mit Filmen befassen, ist das Kannsteinbeißen. Das ist so eine Szene, die ist einfach legendär. Und
Ja, die ist, das stimmt schon, die ist ein bisschen über den Film hinausgewachsen. Das war auch damals so in unserer Jugend, gehörte das so mit zu diesen typischen Szenen, die man auf dem Schulhof so von wegen so, boah, hast du das schon mal gesehen irgendwie, weißt du? Also das, die war immer außerhalb des Kontextes des Films, war die einfach aufgrund ihrer, ja, der Gewalt und der Tatsache so, dass es die gibt, war einfach berüchtigt. Und die ist so ein bisschen aus dem Film rausgewachsen, seltsamerweise.
Es ist halt auch einfach, hatte man sowas vorher schon mal gesehen? Also ich kannte es auch nur im Kontext des Films, dass das irgendjemand mal erzählt hatte. Und es ist auch einfach, also wer sich das ausgedacht hat, so sich das angeguckt und dachte, hey, das ist eine gute Idee jetzt. Also ich hasse Menschen. Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Fazit zu diesem Film eigentlich.
Ja, vorweggegriffen, bisschen, ja.
Es geht dann, wie gesagt, letzten Endes um den Derek und die erste Szene, die man sieht, ist schon mal sehr sympathisch. Sein jüngerer Bruder, der Danny, der wacht auf, weil er mitbekommt, dass irgendwie ein Auto gestohlen wird. Er rennt bei ihm ins Zimmer, während Derek gerade einfach hart mit seiner Freundin vögelt. Und wenn ich mich nicht ganz irre, ist da auch direkt die Hakenkreuzflagge drüber.
Er hat eine riesen Hakenkreuzflagge über dem Bett, ja.
Super, und er steht auf, und das ist halt auch das, was man vom Cover kennt. Edward Norton zutätowiert mit Reichssymbolik, mit einem Hakenkreuz über der Brust und so weiter und so fort. Und
er hat auch Sex in Springerstiefeln, das ist auch immer wieder.
Ich wusste gar nicht, hatte er oder sie die an?
Nee, sie hat die, glaube ich, an. Er zieht sie sich, glaube ich, an. Ich bin gar nicht sicher, aber auf jeden Fall, also einer von beiden auf jeden Fall hat Springerstiefel an, während dem Sex, auch ein schönes Detail.
Und rennt raus und dann springt der Film tatsächlich über seine Laufzeit, die gesamte Zeit zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart hin und her. In der Gegenwart ist es nämlich so, dass es halt dieses Ding ist, dass Derek aus dem Knast rauskommt und man kriegt auch als Zuschauer sehr schnell mit, der ist mit der gesamten Geschichte, mit der gesamten rechten Szene nicht mehr so cool. Und woran das alles liegt, das wird alles dann in Rückblenden erzählt und auch in Rückblenden wird erzählt, wie es eigentlich dazu kam, dass Derek zu diesem Mann geworden ist, den wir da sehen, der Hass erfüllt, da einfach farbig über den Haufen ballert. Und ja, es ist super, super unangenehm, sich diesen Film anzugucken, wirklich. Der ist jetzt nicht auf einem Level mit What Cream for a Dream, das ist so ein Film ist, den man nur einmal gucken kann und dann hat man auch erstmal für 10 Jahre, muss man irgendwie auf irgendwas klarkommen. Aber es ist halt die gesamte Zeit, denkt man sich, ey, wie kann es sowas geben? Das fängt an beim Szenenbild. Jetzt sind wir in Deutschland natürlich auch einfach mal absolut davon betroffen, was hier verhandelt wird. Und die Wohnung von Derek ist so schlimm. In Deutschland wird darüber debattiert, ob man in Videospielen Hakenkreuze zeigen darf. Inzwischen ist das eigentlich schon durch, ja, ne? Dass man das
jetzt muss immer noch von Fall zu Fall entschieden werden, aber es kann jetzt durchgesetzt werden, ja.
Ja. Und dann guckt man sich diesen Film an und denkt sich, gut, ich weiß jetzt nicht, ob das hier so viel besser ist. Weil überall sieht man halt rechte Symbolik. Und
ja, es geht dabei ja um die Tatsache, dass eben Filme eben als Kulturgut gelten schon lange und Videospiele eben bis zu dem Zeitpunkt eben nicht. Und das ist das Problem einfach.
Aber ich habe diesen Raum gesehen und dachte mir, fuck, das kann doch jetzt nicht angehen hier.
Ja, ist ein bisschen, also das Zimmer von den beiden ist ein bisschen wie so ein Hitler-Wimmelbild.
Ja, wenn man es sehr böse ausdrücken möchte.
Such den Nazi, und das Problem ist halt, du findest eigentlich nichts, was nichts damit zu tun hat, weil da einfach das ganze Zimmer komplett vollhängt mit Postern, Bannern, Flaggen, Stickern.
Du siehst die NPD vor lauter Nazis nicht, irgendwie so.
Ja, quasi.
Edward Norton spielt in diesen Derek und meine Fresse, was ist das für eine geile Performance. Also der war auch, ja, definitiv, also er war nominiert für einen Oscar als bester Schauspieler 1999. Ja. Und absolut gerechtfertigt, der trägt diese Figur großartig, denn was das Besondere an diesem Kerl ist, der ist sympathisch. Und das macht das Ganze so unfassbar unangenehm. Mhm. Der kann sehr, sehr gut reden. es gibt zwei Szenen, einmal vor diesem Anschlag auf den Supermarkt und halt diese, die auch einfach nur komplett ekelhaft eskaliert, die eine der beiden Dinner-Szenen.
Die sind so unangenehm.
Und da hält er halt im Grunde genommen Reden. Und die Leute um ihn herum sind so, ja, und ja, Mann. Und auch wenn man weiß, dass das alles, was der da erzählt, einfach nur kompletter Schwachsinn ist, schafft er das doch, einfach sehr charismatisch rüberzubringen. Und das ist schon mal eine erste Sache. Was man in diesem Film sieht, wie leicht Leute zu beeinflussen sind, gerade in jungen Jahren. Denn, das erfährt man auch später, die Saat dafür, die kommt nicht von ungefähr bei Derek. Die ist sehr, sehr früh gelegt worden von seinem Vater, der seine Identifikationsfigur war. Und sitzen am Essenstisch und erzählt hat, dass sie gerade das Buch Native Son in Englisch lesen. Und der Vater sagt halt, tauschen wir jetzt alle guten Bücher gegen schwarze Bücher. Und da habe ich mich an eine Sache erinnert. Kennst du den Comic Love is Love?
Nee, sag mir nichts.
Das ist ein Comic, der ist entstanden, als der eine Schwulenclub in Orlando, als da ein Anschlag drauf verübt wurde. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr auf den Namen. Und Love is Love ist dann entstanden, wo ganz, ganz, ganz viele Künstler ein oder zwei Seiten zu diesem Anschlag einfach gezeichnet hatten. Und eine Sache hat sich mir so sehr ins Gedächtnis gebrannt, das war nämlich so doppelpanelig, auf einer Seite, das immer runterging, wo zwei Kinder miteinander gespielt haben und es ist irgendwann auseinandergegangen. Und am Ende saßen die beiden zu Hause, die Kinder, die waren befreundet. Und auf der einen Seite wurde halt gezeigt, wie die Mutter von dem einen reagiert. Die hat geweint um diesen Club. Und auf der anderen Seite hat man halt gesehen, wie der Vater halt sowas wie Damn Faggots gesagt hat. Und die Kinder haben das wiederholt, was ihre Eltern gesagt haben.
Ah, okay, verstehe.
Und das ist halt, das hat mich mega getroffen. Und das hat man auch in American History X, dass dieser Hass, der da einfach gezeigt wird, dass der immer irgendwo drin begründet ist. Man hat ja auch die eine Nebenfigur, die ist nicht lange im Film, aber die fand ich doch, die hatte doch schon relativ große Gravitas. Das war sein bester Freund, der Seth Ryan ist der Schauspieler, dieser riesige, mega
Fettsack.
Ja.
Und jetzt mal salopp gesagt, aber er ist erst so der Prototyp von White Trash America in dem Film einfach.
Ja, aber der halt auch wahrscheinlich aufgrund seines Körpergewichts nur in dieser Szene irgendwo Anschluss gefunden hat. Und der aber auch so darin aufgeht, dass es echt unangenehm wird. Wir begleiten dann in der Gegenwart, Derek und Danny zu einem Rechtsrockkonzert. Wo Derek dann mit seinen alten, der Cameron Alexander da, der Leiter von dieser gesamten Bewegung da.
Naja, er ist so ein Meinungsmacher. Der Kaderführer irgendwie, wenn man es sagen möchte. Ja, also es ist ja keine Partei, die da haben, aber wenn es eine Partei wäre, wäre der Vorstand. Also, ne, er führt einfach, er lenkt die ganze nationalsozialistische Bewegung da im Stadtteil oder in der Stadt.
Es kommt halt zur Konfrontation zwischen den beiden und da erfährt man da auch in einem Flashback auch wieder hier, wie charismatisch der Derek ist, wie er sich gegen da diese Szene auf dem Basketballplatz, wie er sich dagegen Schwarze durchsetzt. Und bei Wikipedia, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hatte, hat irgendjemand geschrieben, dass man den Film durchaus auch in eine andere Richtung interpretieren kann, nämlich dass man den in eine rechte Richtung drücken kann, was ich nicht verstehe, aber oh gut. Denn diese Basketballszene wird so schlimm stilisiert und er wird als der größte Held aller Zeiten gezeigt, gefühlt. Das ist schlimmer, also das hatte ich auch irgendwo gelesen, das ist fast so schlimm wie die Leni Riefenstahl-Sachen vom Olympia. Also, das ist echt heftig. Also, das war ziemlich unangenehm. Warum ich nicht finde, dass man diesen Film in diese, also dass man den auch in einer, mit einer rechten Tendenz sehen kann, der Film spricht sich durch die gesamte Zeit, finde ich, am krassesten nicht mal gegen Rechtsextremismus oder so aus, sondern einfach gegen Hass. Denn er endet auf einer ziemlich fiesen Note. Also das Ende ist auch so ein richtiger Yay, gute Laune. Aber die Wurzel allen Übels in diesem Film ist immer irgendwo der Hass, den man auf andere Menschen hat. Mhm. Und das ist so das, das finde ich die Quintessenz des Ganzen. Der ist die gesamte Zeit echt unangenehm. Es gibt so ein paar Sachen, wie zum Beispiel das Ende, wie gesagt, ist echt wow. Und was im Gefängnis passiert, das möchte ich jetzt nicht unbedingt vorwegnehmen, aber da gibt es so zwei, drei Sachen, die einfach, die haben mich einfach fertig gemacht. Mhm. Also ich war echt geplättet danach. Das ist ziemlich heftig. Und der hat eine 16er Freigabe, wenn ich mich richtig erinnere. Und also für die Zeit finde ich da schon hart an der Grenze. Alleine was an körperlicher und auch psychischer Gewalt da gezeigt wird.
Ja, ich glaube halt, dass die da milde entschieden haben aufgrund trotzdem eben der politischen Aussage, ne? Und der trotzdem, dass es ein wichtiges Thema anspricht. Deswegen glaube ich, dass da die Story und der Ansatz da eben drüber stehen über die gezeigte Gewalt. Aber auf jeden Fall, der Film ist sehr hart und drastisch, ja.
Und der Film fasst sich selbst in einer Stelle sehr, sehr gut zusammen. Es ist dann nach einer bestimmten Sache im Krankenhaus, wird Derek von seinem ehemaligen Lehrer, dem Dr. Sweeney, der jetzt auch der Schulleiter ist, an der Schule, an der sein kleiner Bruder Danny ist, wird besucht. Und Dr. Sweeney fragt ihn einfach, hat deine Art zu leben dich weitergebracht? Und ich finde, das fasst das alles so wunderbar zusammen, denn diese Menschen leben einfach im Hass und haben nichts anderes. Es gibt nur dieses, wir sind besser als die anderen, deswegen müssen die jetzt sterben.
Beziehungsweise die nehmen uns was weg, was uns zusteht.
Ja. Und das ist halt eine Lebenseinstellung, die kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und das finde ich, das fasst dieser Satz so gut zusammen. Dieses, was hat es dir jetzt gebracht, dass man so gelebt hat? Was bringt einem das, wenn man andere Menschen so dermaßen hasst, dass man denkt, es ist gerechtfertigt, diesen Menschen Leid anzutun? Das ist dann auch dieser Überfall auf diesem Supermarkt, in dem dann eine mexikanische Kassiererin mit Bleichmittel überschüttet wird, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf
habe. Ja, und dir dann sagen, jetzt hast du eine bessere Hautfarbe.
Also, ich verstehe das nicht. Und das ist so weit weg von meiner Wirklichkeit, dass es echt weh tut.
Ja, aber der Film erklärt das aber auch trotzdem so gut. Und das ist auch das, was ich an dem auch so schätze, wenn ich mal kurz reingrätschen darf. Gerade bei dem Ansatz jetzt, den du jetzt ansprichst. Du hast halt diesen Rudelsführer, sag ich mal. Und der hat halt was im Kopf, ne? Das ist halt ein Typ, der lebt das Ganze durch und durch. Der ist so, du hast ja einmal Derek, der eben diesen Wandel vollzogen hat, weil er eben gemerkt hat, er musste durch eine harte Schule gehen, um zu verstehen, dass es alles Quatsch ist, was er da tut und dass er da eingetrichtert bekommen hat. So, und dann hast du aber halt diesen, wie hieß der? Ich hab's auch schon wieder vergessen.
Der Dicke?
Nee, der Chef.
Cameron.
Cameron, genau. Du hast halt diesen Cameron, der ist die Nummer halt abgefahren, ne? Der ist locker nochmal 30 Jahre älter als Derek. Der lebt das halt durch und durch, der sieht sich als nächsten Hitler und der ist komplett weit draußen, so, den kriegst du auch nicht mehr zurück. Aber der hat was im Kopf, so, der ist halt smart. Und der zieht halt die ganzen Fäden und so weiter. Und der hält sich auch aus allen Operationen raus, ne? Der fährt Derek halt zu diesem Supermarkt und sagt so, ja, mach mal. Und er fährt halt wieder weg, weil er natürlich auch nicht in Schussbahn geraten will, sondern er stellt halt wie auf dem Schachbrett seine Figuren auf und lässt die halt einfach für sich agieren. Und in dem Zusammenhang sagt er ja auch selbst einmal so, er hat so seine Schäfchen. Und du merkst halt so, das, was sich da halt zusammenrottet, das sagt er auch einmal, dass, da geht es nämlich zum Beispiel darum, dass das Internet gerade in der Zeit, wo der Film spielt, jetzt gerade so an den Start kommt. Und er sagt dann so, ey, wir sind jetzt voll gut aufgestellt, so bevor du in den Knast gegangen bist, gab's das noch nicht, wir haben jetzt Internet, wir können es jetzt vernetzen und so, ne? Und du merkst halt auch so, die Leute, die er da eben so als Fußsoldaten rekrutiert, die dann auch eben in dieser Party, da findet ja dann diese Party statt, so eine Rechtsrock-Nazi-Party, so was da halt rumläuft, so, das ist halt der Bodensatz der Gesellschaft. Das sind absolut kleingeistige, einfältige Menschen, die sich halt genau, also das sind genau die, die er sucht, die sich halt super leicht beeinflussen lassen, die schlechte Jobs haben oder gar keine Jobs haben, und denen kann er halt sagen, ey, du könntest was viel Besseres haben, wären die ganzen Schwarzen und Mexikaner und hast du nicht gesehen und wären die alle nicht hier im Land, dann würd's dir besser gehen, dann hättest du, was die haben und so weiter. Und das ist ja genau dieses Fußvolk, was er da anspricht und was er da ranzieht, diese pöbelnden Säufer halt, die nichts zu tun haben, als sich da auf dem Konzert zu prügeln und einfach nur darauf warten, bis eben ihnen jemand sagt, was sie tun sollen, damit es besser wird, so. Genau die will er ja rekrutieren. Und das zeigt der Film eben so schön, dass es immer diese Hierarchien gibt, gerade auch in diesem Milieu. Es gibt immer Fädenzieher und es gibt halt einfach nur Mitläufer, die einfach das ausführen, was die oben sagen. Und das gibt's auch heute genauso. Auch in Deutschland 100%.
Da komme ich auch gleich noch zu.
Das zeigt der Film so schön, dass du immer diese Hierarchie hast und dass diese Hetze und dieser Hass immer die vereinnahmt, die sehr einfach gestrickt sind und die sind leichte Beute für solche Fädenzieher, die dann, die sie einfach greifen können mit simplen Parolen.
Das ist halt auch eine Sache, deswegen ist Derek ja auch so wütend, dass Danny genau in die gleiche Richtung driftet, weil er denkt, dass Danny eigentlich cleverer ist. Übrigens, ich hätte es nicht gedacht, aber Edward Furlong, der auch damals den jungen John Connor bei Terminator 2 gespielt hat, der macht das echt gut.
Ja, absolut. Ich finde die Besetzung eh super stark in dem Film, ja.
Was wollte ich? Ach ja, es ist halt so, dass das hatte ich auch irgendwo gesehen, ich glaube in einem Video-Essay, da hatte dann jemand angesprochen, die Vergangenheit, die Flashbacks werden halt in Schwarz-Weiß inszeniert, einfach weil das noch genau die Weltanschauung war, die Derek halt zu dieser Zeit hatte. Und in der Gegenwart ist dann alles wieder in Farbe, weil im Knast lernt er halt, es ist nicht alles schwarz und weiß, sondern es sind halt auch Nuancen dazwischen. Es gibt Grautöne. Und die, von denen man denkt, okay, das sind jetzt vielleicht die, mit denen ich connecte, puppen sich meistens als, vielleicht auch manchmal als diejenigen, die einem am meisten schaden. Und ich fand es ein bisschen, also wie er letzten Endes zu seinem Sinneswandel kommt, bisschen zu einfach gestrickt. Aber es funktioniert dann im Kontext des Films absolut.
Das ist tatsächlich auch der einzige Kritikpunkt, den ich mit Film immer ankreide. Tatsächlich dieser Wandel hätte noch ein bisschen nuancierter ausgearbeitet werden können.
Es sind halt 3 Jahre, die er da im Knast verbringt, aber die werden halt in ein paar Szenen abgehandelt.
Also das ist ja nicht mehr so schlimm, finde ich, aber also die Zeitspanne reicht ja auf jeden Fall. Also nachdem, was ein Mensch erlebt so in der Zeit und einfach über Dinge Zeit hat nachzudenken und so weiter. Und das ist schon okay. Aber ja, es hätte einfach noch ein bisschen besser herausgearbeitet werden, weil er geht ja rein als wirklich Hardcore-Neonazi. Zeigt das ja auch offen, sogar im Gefängnis, obwohl ihm alle sagen, Alter, benimm dich hier mal, sonst bist du ganz schnell weg vom Fenster. Und er lebt es ja sogar im Knast noch weiter aus, obwohl ihm eben Leute sagen, du musst hier echt mal low machen, sonst wird das hier für dich böse enden. So, und selbst, dass er auch im Knast noch weiter diese knallharte Hardliner-Nazi-Nummer durchzieht, dass dann der Wandel eben dann doch so ab der Hälfte von der Knastzeit dann so schnell überspringt, fand ich auch so. Ich hätte auch gedacht, dass er da noch ein bisschen, dass da mehr nachzieht noch, weißt du? Du wirst ja sowas nicht auf einen Schlag eher los, sondern es kommt eigentlich eher mit einem Wandel. Zumindest habe ich das so im Gefühl. Ja, genau. Hätte man vielleicht ein bisschen besser herausstellen können, noch so dieser Wandel, dass der schleichender kommt oder wie auch immer. Aber das ist so wirklich der einzige Kritikpunkt auf hohem Niveau. Das geht tatsächlich so ein bisschen schaltermäßig. Aber dafür haben sie wahrscheinlich auch nicht genug Zeit irgendwie. Der Film dauert ja schon, eh schon 2 Stunden. Und der hat ja einfach diese, der hat ja diese 2 Parts im Endeffekt. Ne? Du hast ja einmal halt, so quasi, du lernst erstmal alle kennen, ihn, seine Familie. Dann lernst du eben, dass er aussteigt, und dann lernst du, wie er ausgestiegen ist und wie das dazu gekommen ist. Ne? Und ja.
Vielleicht noch erwähnenswert, der Film wurde vor der Veröffentlichung extrem häufig umgeschnitten. Und zwar teilweise auch ohne, dass der Regisseur das mitbekommen hat oder dass ihm das gesagt wurde. Deswegen hat er sich aus den Abspann streichen lassen und hat ein Pseudonym benutzt. Das ist super strange.
Da frage ich mich halt, also was war der Anstoß? Ich habe darüber jetzt noch nicht groß was gelesen. Ich wusste das, die Info an sich hatte ich. Ich habe mich aber nie genau mal eingelesen oder mal beschäftigt, was die Beweggründe waren oder vor allem, was umgeschnitten werden musste oder was nicht gepasst hat.
Ich weiß es auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einfach noch ein paar mehr Gewaltszenen oder sowas gab. Und um mal die Brücke dann zur Gegenwart zu schlagen, das muss man vielleicht auch mal erwähnen, wir nehmen heute am 8.5. auf, und das ist eine Sache, die wusste ich so in dem Sinne gar nicht. Das ist der Tag der Befreiung. Denn am 8.5.1945 hat die deutsche Wehrmacht kapituliert, bedingungslos. Und das ist eine Sache, wir sind beide, also ich komme aus Hamburg, ich bin da geboren und aufgewachsen, du wohnst in Hamburg, da ist es so, wenn irgendwo ein Thorsteiner-Laden aufmachen möchte, dann wird da erstmal aber richtig Remi-Demi gemacht, so dass die nach nicht mal einem Tag da sich wieder verpissen.
Ja, und wenn eine Anti-Merkel-Demo kommt, dann stehen da 30.000 Leute gegen 30.
Ja, das ist aber in manchen Bereichen nicht so. Und das ist mir jetzt in diesen noch nicht mal 2 Monaten, die ich jetzt hier bin, ist mir das mal aufgefallen. Hier in der Stadt gibt es eine Werbung für einen Nazi-Laden. Ganz offensichtlich, der irgendwie ein paar Meter weiter ist. Dann habe ich als ich mal mit dem Zug zurückgefahren bin, bin ich über Ludwigslust gefahren und auf dem anderen Bahnsteig, mein Zug ist gerade losgefahren, stand einfach ein junger Kerl, 16 oder so, in Springer-Stiefel und Lanzer-Shirt. Für diejenigen, die nicht wissen, Lanzer ist eine inzwischen verbotene Nazi-Band. Und wie gesagt, heute war ich bei einer Kranzniederlegung der linken Partei an einem Holocaust-Mahnmal. Hab darüber einen Artikel geschrieben, Fotos gemacht, und gegen Ende des Arbeitstages habe ich einen Anruf bekommen. 20 Minuten später wurde der Kranz geklaut. Und wie gesagt, es ist einfach so weit weg von dem, wie ich empfinde, dass man einfach immer nur sagen kann, einfach um es mit den Dead Kennedys zu sagen, Nazi-Punks, fuck off. Also wirklich, ich verstehe das nicht.
Krass, krass. Das ist ja mal eine harte Nummer.
Es ist furchtbar.
Ja, und deswegen sage ich halt, der Film spiegelt eigentlich leider immer noch genau die Gesellschaft wieder, wie sie heute auch immer noch ist. Also,
deswegen,
der hat nichts an Aktualität leider eingebüßt.
Nee, auch mit seinem Ende.
Also auch mit dem Ende. Also der ganze Film ist ja eigentlich eine Parabel auf so Teufelskreis Hass.
Ja.
Oder wie die Ärzte gesagt haben, Gewalt führt zu Gegengewalt. Also es ist ja, es zieht sich ja einfach immer weiter durch. Dadurch, dass halt, dass dieser Rassenhass oder Hass auf andere besteht, das dreht sich halt immer im Kreis. Der eine dem anderen und Vergeltung und ja, es gibt keinen. Der Film endet ja auch mit diesem Zitat, was Danny da in seinem, in diesem Manuskript schreibt, was er da für den Lehrer, für den Sweeney schreiben muss. Wo ja auch gesagt wird, eben so von wegen, wir müssen keine Feinde sein, könnten auch Freunde sein und so, ne? Also, aber wir tun es halt
nicht. Das ist ein abgekürztes Zitat von Lincoln.
Ja, genau. Und ja, aber es geht halt, offensichtlich geht's halt nicht.
Das ist so schade. Und deswegen auch wieder darauf zurückzukommen, ich hasse Menschen.
Ja, im Endeffekt, ja. Aber da sind wir auf jeden Fall, also wir haben gesagt, Hass ist ja eigentlich schlecht, aber Hass auf alle ist vielleicht okay. Da schließt man niemanden aus.
Na.
Ja, aber ja, dann dein Fazit.
Es ist ein unfassbar bedrückender Film, es ist ein extrem starker Film, also richtig, richtig gut, den man sich wirklich mal angucken sollte. Man muss schon ein bisschen das Ganze allerdings im in Kontext drücken. Man darf den nicht einfach so feiern wie, oh, guck mal, der Weiße gewinnt gegen die Schwarze im Basketball. Lululu. Und aber ansonsten ein wirklich, wirklich, also ganz, ganz starker Film. Einer der besten, die ich hier im Rahmen des Podcasts mitsehen durfte.
Oha.
Allerdings halt auch, wie gesagt, also auch wenn er nicht so fertig macht wie Requiem for a Dream oder die letzten Glühwürmchen oder wie sie alle heißen.
Ja, der macht anders fertig. Also,
ja, der macht betroffen.
Wir reden ja hier von, das sind ja, also klar, hat auch einen realen Hintergrund, das sind Glühwürmchen zum Beispiel, aber genau, der ist nicht so weit weg.
Ja.
Der ist einfach quasi vor der Haustür, mit dem er erzählt.
Aber trotzdem hatte ich dann doch durchaus Lust, den nochmal zu gucken dann. Also der, ich werde mir den wahrscheinlich auch häufiger angucken. Also,
ich habe den auch schon, ich hab den auch schon sehr, sehr häufig gesehen, ja.
Also vielen, vielen lieben Dank. Ein wirklich, wirklich starkes Teil.
Ja, freut mich sehr. Freut mich sehr. Und wir hatten gerade nochmal zu dem, ich habe das auch oft gelesen, dass viele, das heißt viele, aber es gibt Leute, die dem Film eben Rechtspopulismus sogar unterstellen. Und da frage ich mich halt wirklich, wie man diesen Film da so sehen kann. Also ganz im Ernst, wenn man den Film als Rechtspopulismus sehen will, dann muss man aber auch Rechtspopulismus im Kopf haben. Weil der, ja, der Film sagt dir nicht, Rassismus ist scheiße. Das sagt dir nicht ins Gesicht. Jedenfalls nicht häufig. Es gibt ein, zwei Szenen, aber die im Dialog entstehen. Aber der Film sagt dir nicht offen einfach ganze Zeit nur so, Rassismus ist Dreck. Der Film wirft dich in unangenehme Situationen, in denen Dinge gesagt werden, die ein gesunder Menschenverstand sofort abblockt. Und wenn man das als positiv rechtspopulistisch sieht, oder genau wie diese Basketball-Szene, die du beschreibst, die ist so unangenehm. Die ist so, also die ist halt wirklich, die ist extra eben unangenehm gedreht, damit du merkst, so, wie die ticken und was da bei denen los ist. Und wenn du das als rechtspopulistisch siehst, dann würde ich mich mal selber in meinem Schädel hinterfragen, warum du das gerade so siehst. Weil dann hast du irgendwie eine falsche Tendenz, weil der Film sagt dir halt genau das, er hält dir das vor und zeigt dir, was, warum, wie das, wie das funktioniert und warum das unangenehm ist. Und das zeigt er dir einfach mit den Situationen, die du reingeworfen wirst.
Es ist halt so mega strange, dass der Tony Kay danach kaum was gerissen hat.
Ja, das stimmt.
Also der hat noch 2011 einen Film gemacht, der heißt Detachment. Mit Adrian Brody. Den gab es auch, glaube ich, den hatte ich ganz relativ lange, glaube ich, auf meiner Liste bei Netflix. Muss ich mir vielleicht irgendwann mal angucken. Aber ansonsten echt so ganz strange Scheiße nur. Kommen wir von den Nazis zu den Pop-Idols aus Japan.
Einmal kurz um den Planeten rum. Na gut, die Japaner sind ja auch nicht so ganz ohne, was das angeht, das Thema. Aber gut, soll hier nicht so weitergehen mit bösen Symbolen und noch böseren Ideologien. Ja, mein Film heißt Perfect Blue. Den hast du mir freundlicherweise gegeben, damit ich ihn endlich mal aus meinem Regal nehmen darf. denn da stand ja schon ein bisschen länger ungeguckt. Ich, alter Frevler. Ja, ein Film von 1997, ein Anime von Satoshi Kon. Den kennt man unter anderem vielleicht auch aus seinem oder von seinem Film Paprika. Ebenfalls ein sehr, sehr toller Anime um, ja, eigentlich ein bisschen so Inception, der Anime, der auch sehr viel spielt, so mit verschiedenen Parallelwelten und so weiter.
Na,
auch sehr zu empfehlen.
Also die westliche Filmwelt hat von Satoshi Kon definitiv gelernt. Siehe Inception, ja. Und vielleicht auch, das wirst du vielleicht auch noch erwähnen, ein anderer Film. Wer dazu mehr hören möchte, wir haben bei der Welle Nerdpool einen kompletten Satoshi Kon-Podcast gemacht.
Ja, unbedingt reinhören. ja, genau. Jedenfalls ist es im Jahr 97 und ja, ich werde auch erstmal einmal die Story kurz erläutern.
Mach mal.
Die Popsängerin Mima will ihre Karriere bei der Idolband Cham an den Nagel hängen und Schauspielerin werden. Doch schon bald verwischen sich bei ihr Realität und Fiktion, als sie herausfindet, dass sie von einem besessenen Fan gestalkt und einem Geist aus ihrer Vergangenheit verfolgt wird. Ein wahnsinniger Strudel aus Erfolgsdruck, Selbstfindung und Gewalt nimmt seinen Lauf. Und was habe ich denn von dem Film erwartet? Ich wusste wirklich nicht viel im Vorfeld. Wie gesagt, ich habe ihn mir mal ins Regal gestellt. Ich habe das UK-Steelbook, gibt es auch in Deutsch, ganz normal auf Blu-ray, überall zu erwerben. Streamen tut er nicht. Also da müsst ihr, wenn online, auch leihen. Ansonsten eben zur Scheibe greifen. Wie gesagt, es gibt sonst auch aus England, wer jetzt keine deutschen Ton und Untertitel braucht. Also auf der UK Blu-ray ist da der japanische Ton und englischen Untertitel drauf. Ansonsten müsst ihr zur deutschen greifen. Ich schaue Animes generell nur in Japanisch. Ich finde immer, Anime-Synchro ist noch schlimmer als normale Synchro.
Wobei der Film macht das, also ich habe den jetzt zweimal auf Deutsch geguckt, die deutsche Synchro ist richtig gut. Also okay. Ist echt klasse.
Ich bin bei Animes immer wie ganz allergisch. Ich kann die wirklich nur im Original gucken.
Ich habe auch
Animes auf mit Dub wirken immer wirklich einfach out of place. Wie nicht so gewollt. Das ist ganz schwierig irgendwie. Aber das ist natürlich ganz persönliche Sache.
Ich habe zum Beispiel, die kann ich sehr empfehlen, die Version von Rapid Eye, einfach weil die einen schönen Pappschuber hat und einfach ein unfassbar geiles Wendecover. Da stehe ich ein bisschen drauf. Also dies, falls man den Film auf Deutsch gucken möchte, ist das eine sehr schöne Edition.
Da habt ihr es gehört. Ja, was habe ich erwartet? Also ich wusste halt, es ist ein Thriller, hatte ich so im Kopf, eben über eine Band beziehungsweise eine Sängerin und hatte mir so ein bisschen so was Film-Noir-mäßiges vorgestellt. Ich hatte im Kopf irgendwie so ein Thriller, der so ein bisschen, also vielleicht so ein bisschen Hitchcock macht, aber eben in der Moderne, so ein bisschen was Verschrobenes, was Spannendes, über ein Pop-Idol oder eine Berühmtheit, die irgendwie verfolgt wird, so von einem Stalker, so eine klassische Thriller-Stalker-Geschichte von jemandem, der eben das Leben eines anderen Menschen beeinflusst und beeinflussen möchte und in das Leben eindringen will.
Blöd gelaufen,
ne? Das hatte ich mir so ein bisschen als Film-Noir-artigen Thriller irgendwie vorgestellt. Und ja, blöd gelaufen war es ja gar nicht. Tätä. Ja, Perfect Blue. Wie kann ich anfangen? Im Endeffekt, der Film ist eine komplette Parabel eigentlich auf nicht nur Berühmtheiten oder berühmt zu sein, gleichzeitig auf wie wir Menschen nacheifern, die Persönlichkeiten sind, die Person des öffentlichen Lebens sind, berühmt sind. Entschuldigung. Die in der Öffentlichkeit stehen, wie die beäugt werden, wie die angesprochen werden, wie denen nachgeeifert wird. So, darauf ist das der Film einerseits eine große Metapher. Aber auch, wie Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, damit umgehen und wie sie quasi das versuchen oder beziehungsweise auch daran scheitern, ihr persönliches, privates Leben von dieser Kunstfigur, die sie darstellen, zu lösen und das zu trennen. So, das ist so ein bisschen diese zwei Anker des Films. Und der ist halt so ein Synonym auf Kunstavatare, die man sich erschafft und eben die Trennung zwischen diesem fiktiven Charakter auch und der Privatperson dahinter. Und im Film geht's halt wieder um diese Mima, die ist in einer Idol-Band, das sind halt in Japan so, ich sag mal, das sind so Fließband-Bands. Im Grunde ein bisschen wie das, was bei Deutschland zu den Superstars da entsteht, also so durchproduzierte meistens Girl-Groups, gibt's auch als Boy-Groups. Die Songs werden komplett eben vorproduziert, die werden geschrieben für die müssen auf die Bühne hüpfen und mit in kleinen, engen Kleidchen was performen und alle finden sie süß und toll. Und in so einer Band ist sie eben und sie hat eben die Nase voll davon. Sie möchte was anderes machen, möchte nicht mehr einfach nur raus auf die Bühne geschoben werden und da mit ihren zwei anderen Kolleginnen in kleinen Kleidchen rumhüpfen und sich fotografieren lassen auf der Bühne, sondern sie möchte jetzt eben Schauspielerin werden, sie möchte was Neues ausprobieren für sich selbst und da so ein bisschen ausbrechen aus diesem Kosmos und sie glaubt halt, dass das in dem Schauspiel, dass sie da eine andere Erfüllung findet.
Man muss auch dazu sagen, die sind einfach nicht erfolgreich.
Genau, sie sind nicht so erfolgreich wie andere. Es gibt da halt natürlich Chartstürmer und die sind da eher eben verhalten gefeiert. Und sie möchte eben was anderes machen, sie möchte Schauspiel ausprobieren. Und sie merkt halt ganz schnell, dass das eben nicht so einfach ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Sie hat eben einen Agenten, einen Manager und die eben für sie Termine buchen und das eben alles für sie ein bisschen so handeln. Und die sind selbst dem gegenüber sehr skeptisch. Die reden auch erstmal ganz viel auf sie ein, dass sie vielleicht doch lieber in der Band bleiben soll, aber sie will das halt eben durchziehen. Und du merkst halt eben direkt so, wie wenig eigentlich Leute an sie glauben, Sie möchten lieber, dass sie da safe irgendwie in ihrer Rolle bleibt und das einfach so weiterspielt, das Ding. Und ja, sie probiert es halt eben trotzdem aus und dann durchlebt man eben ein bisschen diesen Weg, dass sie auch dann sehr schnell merkt, dass diese Welt, die sie sich da vorstellt im Schauspiel, dass die gar nicht so anders ist als die, die sie eben als Pop-Idol hatte. Auch da ist alles durchgetaktet da am Set, 1000 Leute stehen da rum, machen ihren Job. Und du merkst halt so, wie sie langsam, als sie das anfängt zu merken, dass es eigentlich gar nicht so fast viel anderes ist, dieser Job, den sie jetzt anstrebt, merkst du, wie bei ihr so langsam die Ebene zur Realität so ein bisschen verschwimmt. Also sie kriegt dann, sie wird depressiv, mehr oder weniger. Also sie fängt an, da draußen gibt sie halt dann natürlich wie immer irgendwie ihre Performance ab und stellt sich eben hin als die Figur Mima. Und dann gibt's eben immer wieder Schnitte eben auf sie in ihrer eigenen Wohnung, in ihren eigenen vier Wänden, wo sie alleine lebt mit einem Aquarium voller Fische und einer Playstation unterm Fernseher und eigentlich einer normalen Girly-Teenie-Bude so. Und ich finde, das haben sie auch sehr, sehr krass rausgestellt im Film, wie anders sie ist, wenn sie eben alleine zu Hause ist und wenn sie eben in der Öffentlichkeit steht. Gerade noch irgendwie muss sie halt eine Szene drehen und ist da am Set und wird gepudert und hast nicht gesehen. Und im nächsten Moment siehst du sie halt irgendwie, wie sie halt alleine zu Hause in der Badewanne sitzt und komplett fertig mit den Nerven ist. Und zu Hause kriegt sie dann teilweise eben auch so Wutausbrüche, die sie draußen nicht zeigen kann, weil sie draußen eben perfekt in ihrer Rolle bleiben muss und solche Geschichten, ja, also das ist ganz, 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 ganz toll herausgestellt, wie diese zwei Welten nebeneinander herlaufen. Und sie merkt dann halt eben ganz schnell, ohne jetzt eben auch dann zu viel leicht ins Detail gehen zu wollen, weil der Film schon noch so einige Überraschungen bereithält, wobei man gleich auch sagen muss, so richtig um den Plot geht's eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich wirklich mehr um diese, das, was ich eben gerade so ein bisschen erläutert habe, es geht mehr um diesen Weg, dieses Gefühl von ihr, eben diesen Weg zu beschreiten und dabei nicht so den Boden unter den Füßen zu verlieren. Aber so, als wäre es nur das quasi, wird sie eben, wie gesagt, auch noch, das ist ja der Hauptplot, gestalkt von einem wahnsinnigen Fan, der sie auf Schritt und Tritt irgendwie begleitet, taucht dann irgendwie auch, ist er Security bei ihren Auftritten, als sie noch bei Cham war, später beim Fernsehen sieht sie ihn dann später, steht er dann plötzlich bei ihr am Set irgendwie, also er begleitet sie auf Schritt und Tritt gefühlt und das ist auch noch ein wichtiger Plotpoint, der dann auch sehr schnell auftaucht, sie entdeckt das Internet, das ist auch sehr schön gemacht, was ich toll eingearbeitet finde in den Film, weil der Film ist von 97, da kam das Internet gerade in den Mainstream, ne? Also 97 rum, ich weiß auch, 97 haben wir Internet bekommen tatsächlich, damals, mit dem Modem noch. Also das ist sehr schön eingearbeitet, so das Internet ploppt gerade auf und wird groß und sie wird dann von ihrer Manager in das Internet eingeführt.
Das ist, ich finde es absolut wahnsinnig, wie Con schon damals, als es halt noch nicht allzu mainstreamig war, wie er schon damals mitbekommen hat, was das Internet anrichten kann.
Ja, genau. Da wollte ich gleich drauf, genau. Absolut. Und sie entdeckt dann da, dass es da einen Blog im Internet ja gibt, der über sie schreibt. Und zwar, der schreibt so, als ob es von ihr geschrieben ist. Also sie entdeckt mehr oder weniger einen Blog, ein Tagebuch über sich. Und zu ihrem Erschrecken, das rafft sie am Anfang auch noch gar nicht so richtig, weil sie halt, wie gesagt, so unbedarft mit dem Medium ist. Der Blog schreibt halt Dinge, die sie ganz persönlich betreffen. Da steht sowas dann plötzlich drin wie, heute Morgen bin ich mit dem linken Fuß zuerst aus der U-Bahn gegangen. Und das hat sie aber selbst nicht geschrieben. Und dann denkst du dir halt so, wow, wow. Ne? Da ist also jemand.
Oder hat sie es vielleicht doch geschrieben?
Oder hat sie es immer vielleicht auch doch geschrieben, aber der Film weiß, macht das Film erstmal weiß, dass da jemand ist, der ihr auf Schritt und Tritt irgendwie folgt und alles über sie weiß. Womit der Film dann eben weiterhin spielt, ist sie verliert halt eben, das eben, was ich eben meinte, sie verliert eben dann doch so langsam, zumindest bekommt man als Zuschauer den Anschein, den Boden unter den Füßen und fängt eben durch diesen ganzen Druck, den sie hat, weil es poppen noch andere Dinge auf, die ihre Ex-Kolleginnen mit der Band zum Beispiel werden dann plötzlich, als sie aussteigt, noch erfolgreicher, landen doch in den Charts. Das nimmt sie dann mit. Wie gesagt, dass die Leute nicht richtig an sie glauben. Sie bekommt keine großartigen Rollen. Sie bekommt nur so Rollen mit einer Line im ganzen Film oder in so Serien. Sie wird noch nicht für voll genommen. Das nagt alles an ihr, das merkt man eben. Und was dann eben passiert ist, dass so in dem Film ihre Träume, Visionen, Realität verschmelzen, so ganz auf eine surreale Weise. Und man weiß nie so richtig, genau, also man weiß als Zuschauer und auch Mima im Film weiß nicht mehr richtig, was ist echt, was hat sie wirklich erlebt, was hat sie vielleicht nur geträumt. Sie führt dann Dialoge von wegen so, ja, wir haben sie lange nicht mehr gesehen. Und der Gegenüber sagt dann, hä, ich war doch gestern erst hier. Also so, sie verliert komplett den Realitätsabgleich und sie weiß nicht mehr genau, habe ich gestern gearbeitet, welcher Tag ist eigentlich heute? Habe ich heute schon meine Fische gefüttert oder nicht? Und du merkst, wie diese ganze die Spirale aus allem, was sie so beschäftigt eben, was alles, was da in ihr Leben prasselt, wie die das runterzieht. Und wie kann man es sagen? Wie gesagt, und sie immer dieser Spagat wird immer größer, dass sie in der, wenn sie alleine ist, dann ist sie völlig verzweifelt, weint und draußen versucht sie trotzdem immer noch diese ja perfekte Kunstfigur eben nach wie vor abzugeben. Und ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, was der Film eben ganz ganz krass macht, ist er ist eigentlich ist der Film fast 15 Jahre zu früh. Und das ist unfassbar, wie er das halt dann spielt, dass er dir im Endeffekt sagen will, so, du musst halt mega aufpassen, so wie du dich erstens nach außen gibst, wie du dich präsentierst, wen du in dein Leben lässt. Er ist wie eine Allaterie auf Internet und vor allem auch, du kannst es halt auch wieder, das ist fast die Parallele des American History X. Da hat auch ein Film quasi eine Ebene, die heute genauso zählt wie früher. Und eigentlich ist die Kernaussage, die Perfect Blue trifft, ist heute noch aktueller als damals, obwohl er eben damals eigentlich schon vorweggegriffen hat. Du kannst das völlig auf heutige Social Media übertragen. Ja, heute ist jeder im Netz irgendwie eine Figur. Also jeder hat irgendwie Follower auf Instagram, auf Twitter, überall auf den ganzen Netzwerkseiten. Man präsentiert sich bei Twitch, bei YouTube, wir präsentieren uns hier im Podcast. Ja, also wir sind ja auch in dem Sinne, was wir hier machen, wir sind ja auch quasi gerade Kunstfiguren, wenn wir so wollen. Also wir sprechen natürlich trotzdem irgendwie auf einer normalen Ebene, wir kennen uns ja auch persönlich, aber trotzdem irgendwie, jeder vergibt sich ja dann als im Netz als ein bisschen was anderes vielleicht als privat. Ne, also man sagt zwar immer so, ja, ich versuche mich so irgendwie möglichst so darzustellen, wie ich bin, aber jeder will ja irgendwie im Internet so das Beste von sich preisgeben. Und so, das ist halt dieses Ding. Und heutzutage ist es so einfach, jemanden halt zu stalken, weil wir eh alles preisgeben. Du musst niemanden mehr stalken, weil du weißt eh alles. Es reicht auf Instagram zu gehen, gucken, wo du das letzte gegessen hast oder wo der Story vor 3 Stunden an der Haltestelle stand oder bei Facebook gucken, was letztes sich im Kino eingecheckt hat oder so. Ja, also und damit spielt der Film halt total krass, dass du aufpassen musst eben, dass die Trennung zwischen deiner realen Person, der Person, die man gerne sein möchte auch oder die man darstellt, egal ob es eben auf einer Bühne ist oder im Internet, das kann halt absolut negativen Flashback halt erzeugen und damit spielt der Film halt extrem stark und eben wie hat in einer Art und Weise, wie es halt für den Film damals eigentlich viel zu früh war und das ist wirklich wirklich krass.
Visualisiert dieses Gesamte ja auch letzten Endes. Das ist ja wirklich diese Diskrepanz zwischen, wenn über den Film diskutiert wird, redet man immer über die alte und die neue Mima. Mhm. Und dass die sich einfach irgendwann trennen. Und dass man das auch sieht.
Ja, genau.
Und damit spielt er halt zum Beispiel ganz stark. Der Film hat ganz, ganz viele es geht auch sehr viel um Dualität. Es ist ja genau das, wie geben wir uns, wie sind wir? Es gibt unfassbar viele Shots in Spiegeln oder wo man mehrere Figuren sieht.
Die sich als jemand anders sehen oder beziehungsweise die man als Zuschauer anders wahrnimmt.
Oder auch der Plot spiegelt sich auch ein bisschen in der Serie, in der sie dann mitspielt. Und die Serie heißt
das ist krass, ja.
Und die Serie heißt dann Double Bind.
Ja.
Und also
Es gibt ja auch Szenen, die quasi die Dialoge aus der Serie zeigen, die aber eingewoben sind in die eigentliche Story des Films, sodass du am Ende nicht mehr weißt, jetzt gehörte dieser Part jetzt eigentlich zu deinem Film, den du gerade guckst, oder gehört das zu der Serie im Film? Und das überschneidet sich halt teilweise nahtlos und das ist echt krass gemacht.
Das fand ich halt so beim ersten Mal gucken so unfassbar geil, wie Satoshi Kon schafft, die Erzählperspektive von Mima so wirklich hart durchzuziehen, dass du am Ende genau wie sie einfach nur hin und her geschmissen wirst zwischen, wo bin ich jetzt, wer bin ich überhaupt?
Welcher Tag ist heute?
Und du hast einfach überhaupt keinen Plan.
Ja, ja. Und was auch ganz, ganz großartig ist, das muss ich zugeben, habe ich das nicht selber erkannt, das hatte ich in einem Essay gesehen, ist aber absolut richtig. Ist mir im Nachhinein auch aufgefallen. Also erstmal, der Look des Films ist unfassbar gut. Ja. Also natürlich ist er nicht mehr auf Animationstechnik von jetzt 2019, das ist klar, sieht aber.
Aber ich finde, er ist sehr gut gealtert.
Er ist sehr gut gealtert einmal und außerdem, er spielt nicht mit diesen typischen Anime-Klischees. Oder wenig. Wenig bis gar nicht. Es gibt nicht unnötig groß aufgerissene Augen. Es gibt keine überdrehten Emotionen, die durch irgendwelche Text- oder Sprechblasen oder wie auch immer dargestellt sind. Also es gibt so typische Anime-Tropes, wie die Emotionen immer aufbauschen und übertrieben darstellen. Das hat der Film nicht. Der ist also sehr realistisch dargestellt, komplett. Der hängt hart am Realismus. Was die Darstellung angeht, was den Zeichenstil angeht und was ist mir dann auch aufgefallen im Nachhinein, als ich dann gelesen habe oder gesehen habe, um diese Diskrepanz zwischen normalen Bürgern und Stars darzustellen im Film,
ja.
Sind halt alle normalen Bürger in dem Film im Film sehen durchschnittlich aus. Es sind alles normale Menschen. So, die sind, also die hat es geschafft, die alle so zu inszenieren. Also alle NPCs, sag ich mal, ja. Alle random Leute, Statisten, die da rumstehen und auf Konzerten und überall in den Straßen, in der Straßenbahn, wenn die Bahn fährt. Alle sehen einfach, sind durchschnittliche normale Menschen. Nur eben die Personas, die berühmt sind, die sie als Idol, oder auch die Band, die Schauspieler, die sehen alle so ein bisschen glamourhaft aus, ja. Die haben meistens tolle Sachen an, sind sehr hübsch, sind herausstechend inszeniert. Und alle anderen gehen da drin so ein bisschen unter. Und das ist auch krass rausgestellt, so wie sie zeigen, so dass es auch so nicht jeder ist so ein Star, sondern du hast dann wirklich sie als herausstechende Figuren und alle anderen sehen einfach sind normale Durchschnittsbürger. Und das haben sie durch den ganzen Film durchgezogen. Das ist auch echt Wahnsinn.
Es gibt noch eine Sache, auf die ich zu sprechen kommen möchte, aber dann zum Schluss. Mach du erstmal.
Ja, nee, also ich würde jetzt tatsächlich mein Fazit schon ziehen, weil ich möchte auch gar nicht mehr auf den Plot eingehen und so, weil das ist dann echt zu viel des Guten eigentlich, weil ich glaube schon, dass ich den Film noch nicht kenne und da jetzt zu viel vorwegzunehmen, nimmt dann doch die Sehfreude dann.
Dann nur eine Sache. Hast du eine Idee, warum der Film Perfect Blue heißt?
Nicht so wirklich. Ich hatte Blue abgeleitet von dem, also Blue ist ja nicht nur die Farbe Blue, sondern Blue kann ja auch betrübt und traurig und so heißen. Mhm. Ich hatte das so als Perfect Blue, also quasi auch wieder dieses Zweigeteilte. Sie ist eigentlich perfekt, weil sie so ein Idol ist, aber Blue eben, dass sie eben runtergezogen wird in diese traurige Einsamkeit. Das hatte ich dadurch jetzt wieder gespiegelt.
Das ist eine gute Idee eigentlich. Der Film hat ganz, 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 ganz krasse geht super tief, was Farbtheorie angeht. Wenn man sich den Film nämlich mal darauf anschaut, gibt es halt zwei Hauptfarben, die benutzt werden. Das ist einmal halt offensichtlich blau und rot. Und die stehen immer für irgendwas. Und zwar nicht einfach nur, rot ist ja ganz häufig mit Aggression verbunden. Rot ist in diesem Film ganz häufig assoziiert mit dem Wahnsinn, in dem Mima abdriftet. Es gibt eine sehr zentrale Szene, der dieser gesamte Wer-bin-ich-Plot sozusagen Fahrt aufnimmt. Und in der gibt es immer mehr rote Lichter zum Beispiel, die eingeblendet werden. Oder eine der, wie ich finde, geilsten Szenen, weil was du noch nicht erwähnt hattest zum Thema Plot, kommt zu Morden. Es kommt zu Gewalt.
Ja, gut, das kann man schon noch sagen. Also es kommt schon zu Gewalt, ja.
Und einer dieser Morde ist unfassbar geil inszeniert. Und da hat man zum Beispiel ein blaues Radio, was auch einfach in einem riesigen roten Fahrstuhlaufzug steht.
Stimmt, ja.
Und das ist wirklich super geil. Also, wenn man da sehr drauf achtet, der Film spielt unfassbar viel mit Symbolismus. Und die Fische, die sie zum Beispiel hat, die gibt es nicht nur in dem Aquarium, sondern man sieht sehr häufig auch woanders Fische. Oder in der ersten Szene wirkt alles außerhalb ihres Apartments relativ rot. Das heißt, der Wahnsinn ist noch außerhalb. Und ihr Apartment selbst hat sehr viel Blau, so eine Art Safe Space. Und das ändert sich aber während des Films. Ja, stimmt. Und
es wird ja auch generell immer chaotischer. Am Anfang ist es auch ziemlich aufgeräumt. Und dann immer so die gefühlt, die ganze Einrichtung kommt immer näher, auch zum Bett hin irgendwie. Später steht alles nur ums Bett rum, alles ist ja einfach verwüstet, also nicht verwüstet, aber alles ist halt dreckig und liegt rum und die ganze Küche ist voller ungewaschenem Geschirr und die ganze Wohnung wird auch immer ungemütlicher.
Ja. Und der Film eignet sich hervorragend für Analysen. Das ist, weswegen ich vielleicht auch drauf gekommen bin, nachdem ich die Vögel so tot analysiert hatte, dass ich dir den mal mitgebe.
Nee, absolut, stimmt schon. Und ja, gut, klar, kann man schon noch sagen, es kommt zum Morden, genau. Es gibt dann schon eine Mordserie und die sind auch relativ hart. Also da wird auch nicht.
Das ist so geil.
Der ist nicht zimperlich. Also der hat eine 18er, nicht umsonst. Der hat ist der? Schon.
Ich habe meinen Flatschen abgezogen, deswegen.
Nee, achso, ich weiß es. Nee, okay, ich habe ja nur die UK Blu-ray. Der hat einen BBFC 18, also in UK hat er eine 18. Es kann aber sein, dass er in Deutschland eine 16 hat.
Ich bin mir auch ganz sicher. Red du mal weiter, ich guck mal eben nach.
Ja, guck mal nach. Genau, also das kann man schon sagen. Und die sind echt nicht ohne, die sind super inszeniert, die sind echt brutal, sehr, sehr blutig. Und ja, wie gesagt, ich möchte aber jetzt dazu trotzdem des Plot-Wise nichts mehr zu sagen, weil das wird dann sonst wirklich für all die ihn nicht gesehen haben, zu ja, nimmt den Genuss dann doch beim Schauen. Aber ja, ich habe es ja im Plot schon gesagt, in der Inhaltsbeschreibung, es ist eine Spirale aus Selbstfindung und Gewalt. Also die Gewalt kommt hier nicht zu kurz. Gibt auch später noch andere Geschichten, die Mima widerfahren, die nicht schön sind. Also der Film hat auch deutlich unangenehme Szenen, die alle dazu beitragen, dass sie eben genau in diese Spirale reinstürzt, die wir gerade besprochen haben, und sich da eben alles vermischt, was sie in ihrem Leben bisher erlebt hat.
Ist ab 16.
Ist ab 16 in Deutschland. Okay, ja, Hut ab. Dafür ist er teilweise relativ tough, ja. Gut, ich komme jetzt trotzdem zu meinem Fazit. Perfect Blue ist einer der besten Animes, die ich jemals gesehen habe. Yes. Definitiv. Also wirklich hammerhartes, gutes Ding. Ist komplett seiner Zeit voraus, haben wir gesagt, spricht Thematiken an, die auch wieder noch bis heute, die du genauso auf unsere heutige Gesellschaft implizieren kannst, und hat einfach dieses ein Gespür dafür, wie man diese Welt zwischen so Glamour und eben Privatem darstellt und einfach zeigt, was für ein Druck auf solchen Leuten lasten kann, gleichzeitig auch eben wie Fankultur damit umgehen kann, wie man eine Figur erschaffen kann, der man nicht mal Herr ist, wie man so den Grip verliert zu etwas, was man sich erschaffen hat, und das Ganze eben wirklich ausspinnt in einer surrealen wirklich Fahrt durch dieses Leben von Mima. Mit ja jede Menge Symbolik, jede Menge Deutungshoheit. Man kann direkt sagen, man muss den Film sicherlich vielleicht auch ein, zweimal gucken, bis man ihn komplett dann greift. Es empfiehlt sich dazu auch, wie gesagt, gerne danach. Es gibt auf YouTube ganz viele tolle Essays darüber. Die lohnen sich auf jeden Fall auch zu schauen. Da steckt ganz viel drin, was man eben auch verpassen kann, so im schnellen Durchwatch beim ersten Mal. Er ist super spannend. Er ist echt hart teilweise, er ist schockierend, er ist trotz allem, aber trotz dieser ganzen Elemente ist er trotzdem super, so gut durcherzählt, dass man ihm trotzdem du sitzt am Ende nicht da und bist so völlig planlos. So, du hast an sich schon eine stringierte Story, du kannst ihr noch gerne noch mehr dazu verdichten und erdichten, wenn du möchtest, so. Und das macht er auch sehr gut, dass er dich nicht so komplett zurücklässt, ohne irgendwelches Wissen, sondern er hat eine Auflösung. Du kannst dieser Auflösung nur noch mehr Facetten hinzugeben, wenn du weiter reingraben möchtest. Das macht er auch extrem gut. Und ja, letzten Endes einfach ein rundum gut gemachter Film, der toll aussieht. Du hast super sympathische Charaktere, eben gerade mit Mima fiebert man eben richtig mit, weil die toll aufgebaut wird, weil das ein tolles Character-Building und Development ist. Und ja, und das alles in im Anime. Und auch wenn man jetzt sagt, okay, ich mag gar keine Animes, völlig egal, der funktioniert eben nicht wie Standard-Animes, die man mit Tropes kennt, sondern es ist ein sehr erwachsener, handwerklich sauber gemachter Film, den man sich auch dann auch als Anime, eher nicht Anime-Möger, sehr gut angucken kann. Also von daher von mir auch ein Danke an dich, dass du mir die Erlaubnis erteilt hast, dass ich den Film aus dem Regal hole. Und ja, werde ich definitiv auch noch öfter mal in den Player schieben.
Ich werde mir auch auf jeden Fall noch mal irgendwann das Buch zu Gemüte führen. Das basiert ja auf einer Romanvorlage und es gibt, glaube ich, auch einen Realfilm, aber der soll nicht so gut sein.
Okay, also die Vorlage wusste ich, dass es einen Realfilm gibt, hatte ich jetzt noch nicht auf dem Schirm. Ja, siehst du mal, haben wir uns mal wieder zweimal was Gutes getan, ausnahmsweise.
Ja, ist doch schön. Dann schicke ich dir zuerst den Film, den du als nächstes sehen darfst, ne?
Her damit.
In den Staaten gilt der Film als absoluter Klassiker. Ich glaube, hierzulande ist er nicht ganz so bekannt und ich habe ihn auch neulich erst zum allerersten Mal gesehen. Du darfst diesen Film hier schauen.
Blup. Was ist das?
vielleicht lese mal vor, wie der auf Deutsch heißt.
Die Frau des Prinzen.
Die Braut, aber passt.
Was? Ach so, Braut, sorry. Das Bild ist so klein, das du mir geschickt hast.
Die Braut, ja, des Prinzen.
Braut des Prinzen.
Unter anderem auch bekannt als The Princess Bride.
Ah ja, okay, also den Titel kenne ich dann doch schon eher, stimmt.
Okay. Und ich suche jetzt noch mal eben gerade was anderes raus, denn du kennst den Film zu 100%, beziehungsweise ein Bild daraus. Ich nehme mal das ohne. Kommt jetzt
ein Meme.
Yep. Ich nehme mal das ohne Schrift drüber. Da. Daher kommt nämlich Inigo Montoya. Und das Meme mit you keep using that word. I don't think you know what that word means.
Yeah, okay.
Und der Film geht, glaube ich, aber auch in den Staaten als absoluter Klassiker.
Ist von 87,
ja. Ich habe den, dadurch, dass er jetzt den gab es bei Netflix und bei einem ersten.
Nee, den gibt's doch bei Netflix.
Ja, der wurde aber rausgenommen. Denn beim allerersten Filmabend, weiß ich noch, vor 2 Jahren wollten wir den gucken und dann lief der aber nicht mehr. Hatte Netflix den nicht
also
mehr.
Also laut Just Watch ist er jetzt aktuell bei Netflix.
Ist er jetzt auch wieder.
Ach, ist jetzt wieder. Okay, verstehe.
Ja. Aber damals, als wir den das erste Mal gucken wollten, wurde er rausgenommen. Aber er ist jetzt wieder da. Deswegen habe ich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, bei einem Heimataufenthalt den Film geschaut und wie ich den Film so fand, das werdet ihr dann in der nächsten Ausgabe hören. Und wie André den fand.
Jetzt schon Angst.
Schauen wir mal.
Nun gut. Dann kommt hier dein Film.
Na, zum Glück habe ich Green Room ja schon mal gesehen. Den wollte ich noch bei American History X Thema Nazi-Film und sowas. Green Room, fantastisch. Ich darf mir angucken Blue Ruin, den Vorgängerfilm von Jeremy Saulnier.
Oh ja.
Und wenn Green Room ein ungefähres Maß ist, wohin es geht, ich werde nicht weniger Gewalt konsumieren, sondern wahrscheinlich eher mehr als bisher.
Ja, der hat noch ein bisschen anderen Ton nochmal als Green Room, aber war auf jeden Fall, also ist ja sein Erstlingswerk, sein erster Spielfilm und glaube ich. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Ich meine, es war sein erster großer.
Ja. Ich beim Fantasy Filmfest, ne?
Ja, auch damals. Und ja, wirst du es sehen. Es gibt's auf, ist bei Prime.
Okay. Oh je. Das wird ja großartig.
Ein bisschen gute Laune.
Ich find's immer gut, wie konträr wir teilweise sind mit den Filmen.
Das ist super, ne?
Du kriegst von mir immer die Happy-Go-Lucky-Sachen und ich
zieh dich einfach ganz da runter.
Ja, super.
Ja, fürs nächste Mal werde ich auch mal wieder was Seichteres für dich rausfinden.
Na, schauen wir mal.
Ja, gut.
Ein Seichten-Horrorfilm vielleicht.
Seichten-Horrorfilm. Ja, dann gibt's ein bisschen Prinzessinnen gegen ins Gesicht schießen. Ich freue mich jetzt schon. Wird wieder eine gute Folge. Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Ja, in dem Sinne, dann haben wir es für heute. Dann haben wir uns ja wieder zweimal was Gutes getan, beziehungsweise, ja, also zumindest filmisch, thematisch haben wir ja alles durchgekaut heute. Es ist, war es etwas heikel diesmal, etwas herber. Aber ja, gerade bei American Strix eben nicht minder wichtig. Auch, nee. Auch leider eben heute noch, wie wir jetzt gelernt haben.
Eben.
In dem Sinne bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Und ja, checkt natürlich wie immer Twitter. Dann könnt ihr wieder fleißig für Episodennamen voten.
Mhm. Und oder dann, eigene Vorschläge machen.
Oder eigene Vorschläge machen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Bis denn.
Dankeschön. Tschüss.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's a hot corn, cold corn, bring along a dimmy, John. A hot corn, cold corn, bring along a dimmy, John. A hot corn, cold corn, bring along a dimmy, John. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.